Wie komme ich zu der Predigt, die ich heute halten will? Leute, ich habe letzte Woche jetzt, also nicht diese vergangene, sondern die vorherige, irgendwann so mal stille Zeit früh gemacht und bin beim Psalm 110 gelandet. So, und dann sind natürlich ein ganzer Haufen Fragezeichen aufgekommen, weil diese Bibelstelle kenne ich schon extrem lang. Und ich habe die, ehrlich gesagt, vorletzte Woche, also bis Samstag, ich habe die nicht verstanden. Psalm 110, Abvers 1, da heißt es: Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Wenn man das jetzt so liest, dann denkt man, erstens, wen meint er? Und zweitens, was meint er mit diesem Abschnitt überhaupt? Und da bin ich dann am Samstag, also vor einer Woche, bin ich da einfach drüber gestolpert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe meinen Laptop vor mir stehen gehabt. Jetzt schlage ich einfach, also ich habe so die Elberfelder Bibel, das ist die Bibel, die ich eigentlich so, das ist meine Bibel, mit der ich normalerweise umgehe, die ich lese. Und dann habe ich da einfach mal nachgeguckt. Ich habe so ein Bibelprogramm da drauf, das ganze Alte und Neue Testament, Elberfelder Bibel, 2007er Übersetzung, habe ich da drauf. Und dann habe ich gedacht, jetzt gibst einfach mal diesen Vers ein und schaust, wo überall in der Bibel was über diesen Vers steht. Und dann sehe ich, ja, es steht im Matthäus 22,4, also es ist fast der gleiche Text, Markus 12, Vers 6 und Lukas 20, Vers 2. Bin ich ein ganz klein wenig weitergekommen, weil es im Grunde nur um Jesus ging. Ja, das schon, also das nicht jetzt David, der den Psalm ja geschrieben hat, um den konnte es ja nicht gehen, weil er spricht ja, der Herr, also Spruch des Herrn für meinen Herrn, also das heißt, dann kann es nicht für ihn selber sein. So, und dann, die Apostelgeschichte hat mir dann ein klein wenig mehr Aufschluss gegeben, und zwar steht da im Apostelgeschichte 2, 33 und 34, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was ihr seht und hört. Also da ging es um die es war ein Abschnitt, also der Schluss von der Pfingstpredigt von Petrus. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Da dachte ich mir, okay, wow. Also es geht nicht um David, sondern es geht um Jesus. Und dann hatte ich die Hebräerstelle aufgeschlagen und da sind plötzlich ganze Scheinwerfer ist da aufgegangen. Da heißt es in Hebräer 1, die letzten Verse von dem Kapitel, und zwar 13 und 14. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Und dann heißt es weiter, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um deren Willen, die das Heil ererben sollen? Und da ist mir bewusst geworden, Jesus, er sitzt zu Rechten Gottes. Und dann heißt es, also es geht in dem ganzen Ding immer wieder um die Engel. Und wenn man es so sagen will, ich möchte es jetzt einfach mal so bildlich darstellen, er lehnt sich zurück und schaut zu, wie Gott ihm seine Feinde zu seinen Füßen legt. Ich fand es so genial, so großartig. Und dann dachte ich mir, wow, da ist es doch sinnvoll, sich da noch ein klein wenig mehr damit zu befassen und sich Gedanken zu machen. Und aber um die zwei letzten Verse richtig zu verstehen, müssen wir einfach dies von Hebräer 1, die Verse 1 bis 12 ja auch verstehen. Weil dann versteht man auch richtig, was er mit diesem Kapitel, also mit den zwei letzten Versen auch wirklich meint. Da heißt es eben im ersten Vers, ersten und zweiten Vers, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Gott, er hat in der Vergangenheit geredet. Wie? Und zwar durch diese Erzväter, so nennt die Bibel die, diese sogenannten Erzväter, durch Abraham, Isaac, Jakob, es ist Mose, Josua. Und da könnte man die Reihe beliebig fortsetzen. Also richtig viele Männer im Alten Testament und teilweise auch im Neuen Testament, von denen wir unglaublich viel lernen können, die einfach ein Leben unter der Autorität, unter der Macht und Kraft Gottes gelebt und auch gewirkt haben. Ja, dann gab es eine ganze Reihe von Propheten, die auch ja einfach Gott in ihrem Herzen trugen und einfach wollten, dass Gott ja einfach das Volk Israel dazu macht, dass sie wirklich das leben, was Gott von ihnen will. Und Psalmen. Ja, Gott redet jetzt heute, und das sagt er dann auch hier, durch den Sohn, also durch Jesus. Und da können wir drüber ganz, ganz viel in den Evangelien lesen. Was wie Jesus, also wie Gott durch Jesus ja zu den Menschen, die in der damaligen Zeit eben gelebt hat, geredet hat. Und dann erwähnt er noch, ja, Jesus, er ist der Erbe aller Dinge. Alles wird Jesus erben. Und dann Jesus, und das, ja gut, viele von uns werden das, denke ich, wissen, Jesus war bei der Entstehung dieser Erde dabei. Und wer das vielleicht noch ein genauer wissen will, der steht im 1. Mose 1 bis 3, wo es dann darum ging, an einer Stelle heißt es, lasst uns Menschen machen. Eine Vielzahl, das heißt jetzt nicht, dass das Tausende von Götter war, wie es manche auch meinen, auslegen zu müssen. Es wird nur in der Mehrzahl gesprochen. Also wird auch dieses Wort Elohim verwendet. Das heißt, es waren mehrere an dieser Schöpfung beteiligt. Und an diese, also durch diese Stelle hier im Hebräerbrief, und da gibt es weiter unten noch einmal eine Stelle, wo das noch einmal verdeutlicht wird, wird ganz klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, Jesus hat diese Erde mit geschaffen. Und dann heißt es weiter, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Zuallererst, was heißt es? Er, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Ist das nicht gewaltig? Und Jesus sagt an einer Stelle dann auch noch, wer mich sieht, der sieht den Vater in Johannes 12, Vers 45. Er sagte zu seinen Jüngern, wer mich, Vers 3, Hebräer 1, Vers 3, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, wenn wir in diese Evangelien hineinschauen und sehen, wie Jesus sich verhalten hat, wie Jesus gewirkt hat, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wie er geredet hat, ja, dann können wir Gott sehen. Dann sehen wir, wie Gott sich das Ganze vorgestellt hat. Ja, und das Nächste ist, er ist ein Abdruck seines Wesens. Das heißt, Jesus hat das Wesen Gottes in seinem ganzen Verhalten, in seinem ganzen Leben wiedergespiegelt. Und das Nächste ist dann einfach, dass er, so heißt es, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Was heißt es? Ja, er hat diese Erlösung vollbracht. Er ist dort ans Kreuz gegangen. Er hat für unsere Sünden bezahlt. Er hat unsere Sünden dort hinaufgetragen. Im Kolosserbrief steht an einer Stelle, unsere Anklageschrift, Also den Anklageschrift, ja, hat er ans Kreuz genagelt. Das heißt, unser Todesurteil, was ja die Sünde mit sich gebracht hat, hat er dort ans Kreuz genagelt. Und nachdem er das getan hat, heißt es hier, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Ist das nicht großartig? Er ist dann in den Himmel gefahren. Und da gibt es einige Bibelstellen, einmal im Hebräer 8, Vers 1, dann Hebräer 10, Vers 12, Hebräer 12, Vers 2b und dann Markus 16, Vers 19, wo genau das deutlich wird, dass er ja sich ja einfach rechts neben die Majestät, neben unseren lebendigen, allmächtigen, großen Gott gesetzt hat. Und dann heißt es, und er ist nun um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren, also oder wertvolleren Namen vor ihnen ererbt hat. Jesus, er stellt alles in den Schatten. Und er hat einen Namen, der also besser ist als alle anderen Namen, den wir aber, also sagt, wird es in der Offenbarung erwähnt, nicht wissen. Jesus ist viel höher als die Engel. Und wie ich es eben auch gesagt habe, Jesus hat einen viel, viel großartigeren Namen. Und dann heißt es, denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und wiederum, ich werde ihn Vater sein und er wird mir Sohn sein. Er ist kein Engel, sondern er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Gott wird ihm Vater sein und Jesus wird ihm Sohn sein. Ja? Und das zeigt einfach auch dass Jesus eine ganz, ganz andere Stellung hat. Ja? Gerade was den Unterschied zwischen ihm und den Engeln angeht. Nicht die Engel bezeichnet Gott als Sohn, sondern Jesus. Und das wird auch nochmal sehr deutlich gemacht in Hebräer 5, Vers 5 oder Psalm 2, Vers 7 und so weiter. Da heißt es weiter, wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel sollen ihn anbeten. Nicht nur wir sollen ihm anbeten, sondern auch alle Engel werden sich vor Jesus niederwerfen und ihm, ja, ihn anbeten. Ja, und genau das zeigt auch die Stellung, was die Engel in Bezug zu Jesus haben. Er steht über allem und er ist es, der alles in seiner Hand hält. Und von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Ich denke, das hast du in der Hoffnung für alle, ich hatte das jetzt so noch nicht gehört, aber die drückt es schon aus. Ja, Wind ist schnell, Wind sieht man nicht, aber er ist trotzdem da. Und man sieht die Auswirkungen, die ein Wind eben einfach mit sich bringt. Ja, und bei Feuerflammen, ja, wenn die ihr Werk tun, dann tun die das aber richtig und gnadenlos, ja. Er macht seine Diener zu Feuerflammen. Man könnte auch sagen, Amtsträger als Diener. Ja. Und dann von dem Sohn, und das ist wirklich bemerkenswert, heißt es, also von dem Sohn, also spricht Jesus, dein Thron Gott. Habt ihr das gehört? Dein Thron Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier spricht der Schreiber des Hebräerbriefs Jesus ganz klar als Gott an. Dein Thron Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, er sitzt zur Rechten Gottes und dieser Thron ist von Ewigkeit, also seine Regentschaft, wenn man das damit in Verbindung bringt, ist von Ewigkeit, also zurück, wo von uns keiner sich vorstellen kann, wie das vor sich ging, aber auch bis in alle Ewigkeit. und er ist Gott. Und dann wird eben auch klar, warum Jesus bei der Erschaffung dieser Erde dabei war, weil er selber Gott ist. Und er selber sagt ja auch, dass er im Grunde genommen nicht nur Sohn Gottes ist, sondern auch Gott selbst. Und warum hat Jesus auch Anbetung angenommen? Weil er Gott ist. Im Alten Testament, wenn jemand vor einem Engel niedergefallen ist und ihn anbeten wollte, dann hat der Engel ihn gewarnt und hat gesagt, nein, um Himmels Willen, bet mich nicht an. Nur Gott darf angebetet werden. Und Jesus nimmt Gebet an. Hier wird Jesus als Gott bezeichnet. Und dann heißt es, und das Zepter, ja, und das Zepter seiner Regentschaft ist Aufrichtigkeit. Von den Summen, aber dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Was heißt aufrichtig? Was ist aufrichtig? Ehrlich. Ja, genau, ehrlich. Ganz genau, ehrlich. Ehrlich? Was noch? Ja, Gerechtigkeit auch. Aber also Aufrichtigkeit heißt, wenn einer aufrichtig ist, dann hat Lydia eigentlich schon richtig erwähnt, das heißt ehrlich, aufrichtig. Ich kann mich auf das verlassen, was er sagt. Ja? Und ich kann davon ausgehen, also das Gegenteil von Ehrlichkeit, von Aufrichtigkeit ist eine Lüge. Das heißt, er wird mich nicht belügen, weil er aufrichtig ist. Und das heißt, wenn sein Zepter ist ja der Regierungsstab. Also das heißt, er regiert aufrichtig. Er regiert wahrhaftig. Im Grunde genommen kann man sagen, ihn durchdringt Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Und dann heißt es weiter, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Da wird auch wieder Bezug genommen, darum hat dich Gott, dein Gott, wird er auch wieder mit Gott angesprochen. Er ist Gott. Ja? Und ich denke, das muss uns immer wieder auch neu bewusst werden. Er ist nicht einfach nur eine Figur, irgendjemand, der über diese Erde gegangen hat, tolle Sachen gemacht hat, sondern er ist Gott. Er selbst ist also ein Teil dieser Dreieinigkeit dieses lebendigen Gottes. Und dein Gott dich gesalbt mit Freudenöl oder mit Öl des Jubels. Ja, das muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber das lohnt sich darüber sicherlich noch einmal nachzudenken. Und dann heißt es eben, und du Herr hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Werke Hände. Hier wird es noch einmal erwähnt. Jesus, er hat diese Erde gegründet und die Himmel sind Werk seiner Hände. Das heißt, er hat sie geformt, er hat sie mitgestaltet. Und ja, es wird viel auf dieser Erde kaputt gemacht. Und das nicht einmal allein durch uns, sage ich jetzt mal Menschen. Es wird auch viel durch andere bösartige Menschen kaputt gemacht. Aber es ist ja nicht alles kaputt. Und manches Mal, wenn ich dann einfach so Bilder auch im Internet anschaue über die Schönheit dieser Erde, oder man muss ja nicht mal so weit gehen, sondern man reist irgendwo hin und läuft so durch die Gegend und sieht einfach, wie Blumen blühen, wie einfach verschiedene Dinge in der Natur einfach da sind, die einem wirklich nur noch in Staunen bringen können. Wo man einfach sagt, wow, was für einen großartigen, tollen Gott haben wir, der all das so großartig, so schön, so wunderbar gemacht hat. Und wir, unsere Seele, dürfen sich an dem, was er da geschaffen hat, eben auch freuen. Und hier wird sehr deutlich, Jesus ist auch Schöpfer dieser wunderbaren Erde. Es wird hier in diesem Buch oder in diesem Brief zweimal eben erwähnt. Und dann geht es einfach weiter. Er hat diese Erde so großartig geschaffen. Und dann plötzlich kommt ein Einbruch und heißt es, und sie werden untergehen, du aber bleibst, und sie alle werden veralten wie ein Gewand. Boah, diese Schönheit, die er geschaffen hat, die wird untergehen. Sie wird veralten wie ein Gewand. Ja, ich merke das, wenn ich zum Beispiel Hemden eine Weile trage, ja, dann fransen sie da aus, dann oben am Kragen, irgendwann sind die so ausgefranst, dass du es nicht mehr anschauen kannst und kannst sie dann einfach nicht mehr anziehen. Das heißt, dann kannst du, wie es dann eben weiter heißt, nur noch zusammenrollen, weg. Und genau das Gleiche passiert mit dieser Erde. Heißt es im Vers 12, und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand, und sie werden veraltet werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Stell dir das mal vor. Und da macht er einfach auch deutlich, diese Erde wird vergehen. Allein die Tatsache, was für ein Raubbau an dieser Erde getrieben wird, wie viel böse Dinge einfach auch in der Vergangenheit schon passiert sind. Ja, und an einer Stelle im Neuen Testament heißt es auch, die Erde stöhnt. Und ja, stöhnt unter den Belastungen, denen diese Erde ausgesetzt ist. Aber das ist ja noch nicht alles. Es wird ja dann noch eine Zeit des tausendjährigen Reichs kommen. Und danach, sagt die Offenbarung, wird diese Erde weg sein. Sie wird verschwinden. Aber es ist nicht so, dass da nichts mehr kommt. Sondern Gott sagt dann auch in der Offenbarung, es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde kommen, auf der Gerechtigkeit wohnen wird. Und das finde ich so großartig. Ja, er beseitigt nicht nur irgendwas, sondern er sagt, okay, diese Erde hat dann seinen Zweck erfüllt und dann kommt was völlig Neues, was keiner sich von uns vorstellen kann. Und es wird so großartig sein, dass wir selbst mit den kühnsten Vorstellungen, die wir uns in irgendeiner Weise machen können, was Schönheit, was Pracht, was Genialität angeht, wir werden uns das nicht vorstellen können. So großartig wird es sein. Wenn Gott diese Erde schon so toll gemacht hat, wie wird es sein, wenn er dann diese neue Himmel und diese neue Erde schafft? Aber eins, was ich jetzt gar noch nicht betont habe, ist, es wird in beiden Versen wird es erwähnt, sie werden untergehen, du aber bleibst. Und dann im zweiten wird es dann noch einmal etwas deutlicher. Also und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand, und sie werden verwandelt werden. Und dann heißt es, du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Stellt euch das vor. Ja, das alles wird untergehen, das alles wird vergehen. Ist alles vergänglich, was auf dieser Erde passiert. Aber, und das finde ich so großartig, du aber bleibst. Und dann eben, du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Man nennt diese Art und Weise von Schreiben Parallelismus. Es wird in einem Vers was gesagt und im zweiten Vers noch einmal und ein bisschen besser erklärt. Jesus, er bleibt. Und das ist einfach genial. Ja, jetzt wenn ihr euch vorstellt, ich meine, jeder von uns hat die letzten 3 Jahre miterlebt. Und wenn wir darüber nachdenken, was man uns versprochen hat, was man gesagt hat, vor der Wahl haben Politiker gesagt, eine ganze Reihe Politiker, es wird zum Beispiel keine Impfpflicht geben. Was ist plötzlich passiert? Und plötzlich spricht man über Impfpflicht. Und es gab zig Leute, die das behauptet haben. Und da muss ich jetzt, und da könnte man jetzt, also wahrscheinlich nicht nur die 3 Jahre hergehen, sondern noch weiter zurück in die Vergangenheit, was versprochen wurde. Und dann plötzlich war das, was versprochen wurde, plötzlich nicht mehr gültig. So, und wenn man sich das vorstellt, was bewirkt das in uns? Unsicherheit. Ich kann mich auf nichts verlassen. Wenn der mir jetzt heute das und das sagt, der weiß ich, ob das morgen noch stimmt. Weiß ich, ob er das, was er heute mir versprochen hat, dass er das morgen auch umsetzt. Nein. Und das sind einfach Dinge, die wir als Menschen, wir brauchen einfach Verlässlichkeit. Wir brauchen ja einfach einen Anker, wo wir sagen können, okay, Er hat mir das zugesagt und ich will mich darauf verlassen können. Aber auf all diese Menschen kannst du dich nicht verlassen. Ja? Die machen heute ein Gesetz und morgen schmeißen sie es wieder um. Aber was ist mit Jesus? Auf Jesus kann ich mich verlassen. Ja, er ist und er bleibt. Und er sagt irgendwas vor, keine Ahnung, 2000 Jahren. Und es hat heute noch Gültigkeit. Und ich weiß, ich kann mich auf die Aussagen, die er gemacht hat, auch heute noch zu 100% verlassen. Und genau das ist das, was wir einfach auch brauchen, was unsere Seele braucht. Und was mich dann, jetzt möchte ich einfach zum Kern kommen, dann heißt es, zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Was heißt das? Und wie gesagt, ich habe jahrelang diese Bibelstelle gelesen. Ich habe das nie richtig kapiert. Und warum habe ich diese Predigt überschrieben? Mit einem Satz, der Schatz der Gelassenheit. Oder die Kostbarkeit, habe ich da nachgeschaut. Was heißt das Schatz? Na, steht da Google oder Wikipedia, stand, es ist eine Kostbarkeit. Die Kostbarkeit der Gelassenheit. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Jesus, er hat alles gemacht. Er ging, er hat im Alten Testament war er schon aktiv und dann, als er auf diese Erde kam, er hat alles gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Er ging dann, bis er dann am Kreuz von Golgatha eben hing und dort ja sein Leben im Grunde genommen für uns alle hingegeben hat. Und dann heißt es, eben, dass er in den Himmel gefahren ist und dann eben, dass er zur Rechten des Vaters sitzt. So, und dann heißt es, er sitzt zur Rechten des Vaters und dann heißt es, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das heißt, Jesus, er hat das getan, was er zu tun hatte. So, und jetzt kann er sich zurücklehnen und zuschauen, wie Gott seine Feinde ihm zu Füßen legt. Und wie passiert es? Ganz einfach. Das beantwortet uns der Vers 14. Sind sie nicht alle dienstbare Geister, also da spricht er von den Engeln, ausgesandt zum Dienst um deren Willen, die das Heil ererben sollen? Dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst an derer Willen, um derer Willen, die das Heil ererben sollen, die errettet werden sollen. Das heißt, im Grunde genommen sind die Engel dazu da, Menschen darauf vorzubereiten, ihnen klarzumachen, also dass sie irgendwo an eine Stelle kommen, wo sie kapieren, jawohl, ich brauche diesen lebendigen Gott. Ich brauche die Erlösung durch Jesus. So. Die Frage ist dann, wer sind seine Feinde? Kann man das einer beantworten?
Satan und seine Mächte.
Ja, wer noch? Ganz genau. Im Grunde mal alle. Jeder Mensch, der über diese Erde gegangen ist, ist ein Feind Jesu. Oder ein Feind Gottes. Denn wir sind alle Menschen, die in Sünde leben, die, wie soll man sagen, in Sünden geboren sind. Und das heißt, in dem Moment sind wir Feinde Gottes. Ob uns das bewusst ist oder nicht bewusst ist. Wir sind Feinde Gottes. Und es gibt so viele Dinge um uns herum, die uns ja mehr oder weniger beeinflussen. Und ich möchte jetzt einfach mal behaupten, dass ja, einfach Engel diejenigen sind und natürlich auch der Heilige Geist, die dafür sorgen, dass wir irgendwann diesen Weg mit ihr, dass man erkennt, dass wir Sünder sind, dass wir unsere Sünden vor Gott bekennen und dann einfach auch uns zu ihm hinwenden, uns bekehren. Und ich möchte es einfach mal so umschreiben. Es gibt eine sogenannte vorlaufende Bekehrung, dann gibt es die Bekehrung und dann gibt es die nachlaufende Bekehrung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Vorlaufende Bekehrung heißt, es passiert einiges vorher, was mich innerlich einfach bewegt. Das kann irgendeine Begegnung mit einem Menschen sein, der Jesus nachfolgt. Der kommt mir vielleicht ein bisschen komisch vor. Seltsam, Dinger. Was ist das für ein komischer Typ, so ein Spinner, keine Ahnung. Aber trotzdem bleibt es da. Oder ich bin in der Kinderstunde, lerne Bibelverse. Und irgendwann arbeiten diese Bibelverse in einer bestimmten Situation wieder an meinem Herzen. Es gibt, wie gesagt, eine sogenannte vorlaufende Bekehrung. Das heißt, Dinge, die vor der Bekehrung passieren und die mich im Grunde nochmal vorbereiten auf diesen sogenannten Tag X. Wenn ich da in mein Leben hineinschaue, kann ich euch sagen, ich habe genau das erlebt. Ich komme ursprünglich aus einer armen Familie. Wir waren eigentlich arm. Wir waren 9 Kinder und der Vater ging arbeiten, die Mutter war zu Hause. Und dass da nicht viel Geld da war, könnt ihr euch vorstellen. Und irgendwie durch einen ganz komischen Zufall, was heißt Zufall, war es so, dass wir Kinder irgendwann an einem Sonntag aufs Feld gingen und da stand so ein riesengroßer Strohhaufen, das war damals üblich, wenn man jetzt keine große Scheune hatte, wo man es unterbringen konnte. Und die wurden in einer bestimmten Weise zusammengestapelt, sodass die nicht vergammeln konnten. Also das heißt, die äußerste Schicht, die war dann auch gammelig, aber innen drinnen war alles top, sodass die nichts faulen konnte. Und wir haben nichts Besseres gewusst, sind auf diesem Strohhaufen hoch, haben oben uns irgendwelche Löcher gebaut und ja, sodass es reinregnen konnte und dann war es natürlich passé, war es vorbei. Der Stromhaufen war im Grunde genommen zu nichts mehr zu gebrauchen. Und der Bauer hat es mitgekriegt, hat dann auch herausgefunden, wer das war, dass wir es waren. Und dann gab es natürlich Ärger. Aber dadurch ist auch ein Kontakt zu diesem Landwirt entstanden. Und meine anderen Geschwister, die hat es jetzt weniger interessiert, aber ich bin dann auch immer wieder zu diesen Bauern gegangen. Ich habe dann dort mitgeholfen. Er hat mich auch das ein oder andere gelernt. Also ich habe einiges lernen können von ihm, aber er hat mir auch gezeigt, dass ich nicht alles machen kann. Ja, er hat mich nicht geschlagen, aber er hat mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, hat mich im Grunde mal erzogen. Das heißt, mein Vater war als ich 12 Jahre alt war, ist er gestorben. Und da war das im Grunde mal so ein Ersatzvater für mich. Ja. Und er hat mir Dinge beigebracht, die mir mein Vater nicht beibringen hat können. Und so sind einige Dinge einfach passiert. Und ich möchte jetzt einfach mal so sagen, ich kann jetzt nicht Einzelheiten nennen, aber da möchte ich sagen, das waren schon so Vorbereitungen auf den Tag hin, bis ich mich dann auch bekehrt habe. Und dann kam diese Bekehrung selber. Ich war dann in so einer Jugendwoche, wo 2 Missionare einfach aus ihrem Dienst, aus dem Leben von Jesus und so weiter erzählt haben. Und dann, ich war 3 Tage dort und da war es auch so. Ich wollte gar nicht hingehen, weil ich mit dem Pfarrer, der das organisiert hat, mit dem war ich zu der Zeit nicht so gut, war nicht gut Kirschen essen, ich habe den nicht mal gemocht. Und meine Schwester hat mich überredet und hat gesagt, Martin, geh jetzt mit. Und dann bin ich halt mitgegangen und mir hat es dann auch gefallen. Und nach 3 Tagen hatten die gefragt, ja, Martin, also nicht Martin, sondern die haben gesagt, wer Jesus in seinem Leben aufnehmen möchte, sollte Hand hochheben. Und irgendwie, wie ferngesteuert war das eigentlich? Ich habe es gar nicht richtig realisiert. Meine Hand war plötzlich oben und hinter mir ein früherer Kumpel, kann man sagen, der sagte dann, was, der Martin? Und in dem Moment wurde mir bewusst, was ich gemacht habe. Ja, aber dann gab es kein Zurück mehr. Aber was ich gemerkt habe, ist, es ist eine Veränderung bei mir eingetreten. Ich habe dann auch wirklich diese Bekehrung vollzogen. Ich habe Jesus meine Sünden bekannt, Jesus in mein Herz eingeladen und habe dann einfach meinen Weg mit Jesus gegangen. Aber es kam eine Freude in mein Herz, die ich vorher nicht kannte. Und ihr werdet euch vorstellen können, du kommst aus einer 9-köpfigen Familie, wo es auch ziemlich Rambazamba ging. So toll war das nicht immer. Ja? Und da hat Gott einfach Dinge in meinem Herzen bewegt. Interessanterweise war es, das habe ich schon mal hier erzählt, habe ich dort erst angefangen, richtig zu lesen. Ich habe damals wirklich, wenn ich jetzt einen Text vorgelesen habe, ich habe richtig gestottert. Ja? Und ja, das war dann eine zweite Auswirkung, die dadurch kam. Aber interessanterweise, nach einem halben Jahr Irgendwie merkte ich es, irgendwas fehlt was. Es ist irgendwas anders geworden. Und ich konnte es aber damals als junger Christ nicht so richtig nachvollziehen, was das jetzt war. Und dann war eine Evangelisation und der Evangelist, der sagte dann, also so, ich war dann die ganze Woche dort und am letzten Abend, das weiß ich heute noch, saß ich hinten drin und ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich weiß nicht, was jetzt da genau der Auslöser war. Auf jeden Fall hat mich das alles bewegt und getroffen. Ich habe dann mit dem Evangelisten geredet und er hat relativ schnell durchschaut, wo bei mir das Problem liegt. Und er hat dann gesagt, Martin, du brauchst eine Zweierschaft. Weil einfach so wie hier in den Gottesdienst, wo man hingehen kann, wo man Ermutigung erfährt, wo man ja einfach auch das Wort Gottes ausgelegt bekommt, das hatte ich damals nicht. Und dann hatte ich darum gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, zeig mir du jemand, der sich auch zu der Zeit bekehrt hat, mit dem ich diese Zweierschaft machen kann. Also eine Zweier-Gebets- und Gebetsgemeinschaft und Bibellesen. Und da ist mir der Manfred aufgefallen, der sagt, oh ja, der hat sich doch auch bekehrt. Und dann dachte ich gleich, oh, der sagt bestimmt nein. Aber ich bin dann trotzdem hingegangen und habe ihn angesprochen und habe gesagt, du Manfred, du hast dich doch auch da im März bekehrt. Könnten wir nicht uns einfach wöchentlich einmal treffen, miteinander Bibel lesen, miteinander beten? Ach ja, Martin, das ist eine gute Idee. Und dann haben wir uns, bis ich dann in die Ausbildung nach Rodenburg ging, haben wir uns wöchentlich getroffen, eine Stunde nur. Haben miteinander gebetet, uns ausgetauscht, haben miteinander Bibel gelesen. Und das hat mein geistliches Leben aufrechterhalten. Da bin ich einfach leicht, also vielleicht nicht so toll gewachsen wie manch anderer, der in der Gemeinde wie hier sein kann. Aber es hat mich auf jeden Fall bewahrt, wieder, sage ich jetzt mal, alles hinzuschmeißen. Und mir wurde einfach auch anhand dessen so deutlich und wichtig, wie wichtig es ist, einfach regelmäßig, kontinuierlich Gemeinschaft unter Geschwistern, unter Gläubigen zu haben, weil man einfach entweder ja, Trost erfährt, Ermutigung, aber auch Ermahnung. Jetzt zum Beispiel auch das, was ihr jetzt auch heute erzählt habt. Anja oder Leon oder auch Lydia, einfach die Erlebnisse, wo Gott jetzt in der letzten Woche einfach ja, euch begegnet ist, das sind dann für andere Geschwister, die vielleicht gerade entmutigt sind, ist es wieder eine Ermutigung. Ja? Und so kann es genau andersrum auch sein, dass ihr vielleicht mal frustriert oder entmutigt hier sitzt und jemand anderes bringt was und das sagt, wow, das hat jetzt echt gut getan. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach die Gemeinschaft untereinander immer wieder suchen und auch pflegen. Ich möchte jetzt noch auf eine Sache eingehen. Und zwar eine andere Situation, was es einfach noch viel, viel deutlicher macht. Dieses Zurücklehnen und darauf zu warten, dass Gott was tut. Etliche kennen die Geschichte, also kennen es schon. Als ich hierher kam, es ist ja auch eine Geschichte vorweggegangen. Und zwar bin ich zuallererst durch ein Tal der Tränen gegangen. Das heißt, vor fast 7 Jahren ist meine Frau gestorben. Das war richtig übel. Also ich bin da wirklich regelrecht durch die Hölle gegangen. Und 2018 kam dann der Matthias nach Nürnberg und hat dort einfach diese Arbeit hier vorgestellt. Er möchte hier Gemeinde gründen. Ja, und wir suchen noch Mitarbeiter, Menschen, die sich in diese Arbeit mit einbringen. Und mich hat es beschäftigt. Mich hat es nicht mehr in Ruhe gelassen, komischerweise. Normal, meistens ist es ja so, du hörst irgendwas, das bewegt dich und du betest dafür, gibst vielleicht auch Geld dafür und dann war es das. Aber irgendwie hat mich das immer wieder auch beschäftigt. Ich sag, und dann irgendwann dachte ich, Herr Jesus, soll ich jetzt wirklich diesen Weg dort gehen? Ich will aber nicht. Und nach Ostdeutschland schon gar nicht. Nee, ehrlich, das war eigentlich so meine Vorstellung. So, und dann habe ich einfach gesagt, Jesus, wenn du willst, dann, ja, dann bin ich schon bereit, aber ich möchte es schon klar wissen. Dann ging ich zur Bibelschule Brake auf die Herbstkonferenz oder Absolvierungskonferenz 2018 und ich saß bei jedem Vortrag drin und habe geheult. Und irgendwie hat Gott mein Herz angerührt und da wusste ich, okay, vielleicht sollte ich doch diesen Weg gehen. Bin dann inkognito, also ohne dass die Strickers wussten, was mich beschäftigt, im Dezember dann hierher gefahren, Dezember 18. Und interessant war es dann, mir war dann am Ende von dieser Woche, als ich dann am Sonntag wieder heimgefahren bin, war mir klar, jawohl, Es ist mein Weg, Gott will das. Und ich muss ehrlich sagen, also auf dem Weg zwischen hier und Dresden, ich habe echt Rotz und Wasser geheult. Weil ich genau wusste, ja, Herr Jesus, es ist der Weg, den ich gehen soll. Aber innerlich irgendwo, ja, ich weiß es nicht, was jetzt da alles, wie das jetzt alles werden soll. Und habe dann aber auch gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, es gibt drei Sachen, die passieren müssen. Und da war mir diese eine Bibelstelle, Matthäus 28, ist mir da auch ganz stark bewusst geworden. Ich lese es kurz vor, 28, 18, da heißt es, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet alle Nationen zu Jüngern und so weiter und so fort und taufet sie. Und da habe ich gesagt, Herr Jesus, du sagst hier, mir ist alle Macht gegeben. Erstens, wenn ich hier weggehen will von Bayern, muss ich meine Wohnung renovieren, mein Bad sanieren, so kann ich es nicht vermieten. Und das Zweite ist, wenn jetzt hier, also das hat sich dann rausgestellt, dass es wirklich so ist, als Betreuer, ich 9 Betreute haben muss, um überhaupt als Berufsbetreuer bezahlt zu werden, dann muss ich mindestens 9 Betreute haben, bevor ich hierher gehe. Und das Ganze, ich habe dann auch gesagt, wir haben einen Zeitpunkt gesetzt, Herr Jesus, bis April soll das passieren. Und was ist passiert? Ich habe dann einfach gesagt, Herr Jesus, das ist jetzt dein Part. Du willst, dass ich hierher gehe. Du willst, dass ich da nach Golzen gehe, um hier mit an so einem Gemeindeaufbau mitzuhelfen. Und jetzt ist es deine Verantwortung, diese Voraussetzungen zu schaffen, dass ich auch wirklich hierher gehen kann. Und ihr glaubt es nicht, es ist wirklich so gewesen. Bis April hatte ich das Geld, um meine Wohnung zu renovieren. Und bis Ende April hatte ich auch 9 Betreute. Noch nicht richtig in Betreuung, aber zumindest die Zusage, dass ich jetzt 9 Betreute habe. Das hat Gott gemacht. Aber was habe ich da gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Null. Und genau das, was Jesus jetzt da komme ich jetzt auch drauf. Jesus, er hat sich zurückgelehnt. Und er hat gesagt, okay, Gott, du hast mir zugesagt, ich lege dir deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Jesus tut da nichts mehr. Das machen die Engel und der Heilige Geist. Und Jesus schaut zu, wie Gott genau das durchzieht. Genau diese Zusage, die Gott ihm gegeben hat. Genau solche Sachen dürfen wir erleben, indem wir uns auf das Wort Gottes stützen, indem wir sagen, Herr, du hast es hier gesagt. Du hast deutlich gemacht, so und so willst du das. Und ich verlasse mich jetzt darauf, dass du genau das umsetzt, dass du genau das tust. Und ich durfte dann wirklich erleben, wie Jesus genau das getan hat. Und das war nicht die einzigste Situation in meinem Leben, wo Jesus wirklich, wo ich mich einfach zurücklehnen konnte und dann zuschauen konnte, wie Jesus Dinge tut, ohne dass ich einen Funken selber dazu beitragen konnte. Und genau das soll uns Mut machen, uns auf das Wort Gottes, auf sein Wort zu verlassen und zu sagen, Herr Jesus, wenn du das hier sagst, dann will ich das, dass du das umsetzt. Dann will ich, wenn du von mir diese Dinge erwartest, dann will ich, dass du mir, dass du das tust. Und da könnte ich euch mit Sicherheit, also 8 oder 10 oder wie viele Beispiele erzählen, wo ich genau das erlebt habe. Wo ich mich zurückgelehnt habe und gesagt habe, Herr Jesus, jetzt mach du. Und wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, sehen wir genau solche Vorgänge. Josaphat, ein riesengroßes Heer vor seiner Stadt. Was hat er gemacht? Er hat einfach zu Gott gebetet. Er hat das Volk aufgefordert zu fasten. Sie haben einfach, ein Prophet hat dann Anweisungen gegeben. Sie sind dann losmarschiert. Was war? Und da heißt es, als die Sänger angefangen haben, Lieder zu singen, dann sind diese ganzen, das sind drei Heere gewesen, sind die aufeinander los, sind und haben sich gegenseitig, sage ich jetzt mal, niedergemetzelt. Und als dann das Volk Israel also hinkam zu diesem Heer, dann waren nur noch Leichen herumgelegen. Ja, und so gibt's zig zig Stellen im Alten Testament, wo genau das passiert ist. Oder der Durchzug durchs Rote Meer, wo Jesus, Gott sagt, ich will für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und was haben die gemacht? Ja, die haben gar nichts gemacht. Mose, das Einzige, was er gemacht hat, er hat auf Gott vertraut, hat seinen Stab ins Meer gehalten. Und was ist passiert? Das Meer hat sich geteilt und sie konnten trockenen Fußes durch das Rote Meer laufen. Und die ganzen Ägypter sind hinterher ersoffen, weil das Meer dann wieder zusammengelaufen ist. Sie haben auf Gott vertraut, haben sich zurückgelehnt und darauf gewartet, dass Gott handelt. Und darum habe ich meine Predigt auch überschrieben, der Schatz der Gelassenheit oder die Kostbarkeit der Gelassenheit. Wie großartig ist es, wenn ich mich auf Gottes Wort verlasse und darauf warte, dass er handelt. Und da ist uns Christus echt ein Vorbild. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und Gott macht genau das, was er eben in diesem Vers sagt. Er legt ihm seine Feinde zu seinen Füßen. Er hat dich, er hat mich, er hat dich, Jesus schon zu Füßen gelegt. Indem er dafür, dass Gott dafür gesorgt hat, dass durch, sei es Engel oder durch den Heiligen Geist, wir diese Hinwendung zu Jesus gemacht haben. Ist das nicht großartig? Mir war das einfach wichtig, euch klarzumachen, wie wichtig es einfach ist, sich auf das Wort Gottes zu verlassen. Aber nicht auf irgendwelche Menschenworte. Ich kann euch alles Mögliche erzählen. Auf mich, auf meine Worte müsst ihr euch nicht verlassen. Auf dieses Wort Gottes, auf die Verheißungen, die da drin stehen. Und die Verheißungen, da kann ich mich zu 100% drauf stützen. Und es gibt eine Stelle, die ich immer wieder mir so im Gedächtnis, also die ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe, die heißt, ich halte dir vor, oder mein Herz hält dir vor, dein Gesetz. Da gibt es eine Stelle, ich glaube, Psalm 27 müsste es sein, da steht dieser Vers. Ich darf Gott, wie ich es da auf der Fahrt nach Dresden gemacht habe, Gott vorhalten und sagen, du hast hier gesagt. Und jetzt mach du. Ich kann nicht. Mach du. Amen.